Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute hier zugegen auf dem offenen Gebetstag, auf dem eucharistischen Gebetstag in der Pfarrei St. Marien in Aachen. Und ich freue mich, Sie, Herrn Pater Diederik, ganz besonders begrüßen zu dürfen. Sie sind hier heute als Teilnehmer, aber auch als Referent beim offenen Gebetstag in Aachen, der durch die Initiative Christus in der Mitte vorbereitet wurde. Wir freuen uns sehr und danken Ihnen auch für die beiden Katechesen, die Sie heute halten werden. Ich möchte Sie zunächst bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ganz vielen Dank, Rudiger. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Pater Diederik, ich bin Priester und gehöre zu einer kleinen Gemeinschaft von Priestern in Frankreich. Wir nennen uns die Missionare der Heiligen Eucharistie. Ich bin Priester geworden in Holland, ich bin Niederländer von Geburt, aber unsere Gemeinschaft lebt im Süden Frankreichs, nicht weit von Marseille, dort, wo es die Grabesbasilika der Heiligen Maria Magdalena gibt. Wir haben dort Pfarreien, wir sind einfach Diözesanpriester, aber nebenbei machen wir Missionen nach Pfarreien, nach Pfarrer, die uns einladen, um ihre Pfarrei, eine Kette von dauernden Anbetung des Herrn im Heiligsten Sakrament zu organisieren. Wenn der Pfarrer einer Pfarrei das will, dann lädt er uns ein, dann kommen wir vor Ort, um ihm zu helfen, das ganz praktisch, aber natürlich auch im Glauben und in Spiritualität unterstützt, zu organisieren.
Wie kam es zu dieser in Frankreich ansässigen Gemeinschaft der Missionare der Heiligen Eucharistie und was sind ihre Ziele?
Also das ist der Pater Florian Racine, der Gründer ist unserer Gemeinschaft und immer noch Moderator. Der hat seine Priesterberufung bekommen in Gebet in eucharistischer Anbetung. Es war für ihn immer klar, dass seine Priesterschaft sollte stehen im Zeichen der Anbetung. Und er hat seinen Bischof natürlich gefragt, Bischof Dominique Rey im Süden Frankreichs, dürfte ich als Priester in ihrem Bistum wirklich auch diese Missionen machen, um die eucharistische Anbetung bekannt und geliebt zu machen. Der Herr ist es würdig, angebetet zu werden, hat er immer gesagt. Er machte diese Missionen schon, wenn er noch kein Priester war. Das war immer im Herzen. Und der Bischof, unser Bischof im Süden Frankreichs, war sehr begeistert und hat mit ihm zusammen diese Gemeinschaft gegründet. Nicht mit dem Ziel, um eine große Gemeinschaft zu werden, aber nur um eine kirchliche Struktur zu bilden, in der auch andere Priester, die dieselbe Spiritualität und dasselbe Charisma haben, sich einigen können. Und deshalb leben wir in einer Gemeinschaft.
Es ist eine reine Priestergemeinschaft. Ist auch daran gedacht, dass Laien dieser Gemeinschaft beitreten?
Ja, darüber reden wir öfters. Wir haben es im Anfang mal versucht, aber wir sind zu klein. Das ist ganz praktisch. Es wären enorm viele Leute interessiert, um sich anzuschließen. Und das ist natürlich an sich eine große Gnade. Wir schaffen es aber nicht. Wir sind nur 7 Priester und wir sind sehr, sehr, sehr beschäftigt. Wir können das nicht organisieren. Freunde haben wir aber viele und die sind sehr treu und das ist eine große Freude und auch eine große Unterstützung. Die missionarische Arbeit ist befriedigend, aber auch schwer. Man kommt vor Ort, man kennt niemand. Was wir machen ist öfters ein bisschen revolutionär. Das ist nicht immer normal für jedermann. Also wir brauchen auch die Unterstützung, betende Unterstützung der Freunde der Gemeinschaft.
Als Kind habe ich eucharistische Anbetung in der Weise kennengelernt, dass vor dem Allerheiligsten Litaneien gebetet wurde oder Gebete, die im Gebetbuch vorformuliert sind. Was bedeutet denn eucharistische Anbetung aus dem Herzen? Was ist eucharistische Anbetung für Sie?
Was Sie erfahren haben in Ihrer Jugend ist sehr gut. Das ist nichts Falsches daran. Aber das ist nicht alles. Das Wichtigste, das wir promovieren, das wir fördern, ist die stille Anbetung. die stille Anbetung. Nochmals, es ist nicht verboten, um zusammen einen Rosenkranz zu beten oder ein schönes Anbetungslied zu singen oder Litaneien zu beten. Das geschieht immer noch. Das machen wir auch. Aber wir fördern vor allem die stille Anbetung, denn wir sagen, in der Stille spricht der Herr. Wir sprechen immer, Sie, Rudiger und ich, Diederik, wir sprechen immer. Und wir machen immer viel Lärm. Und wenn wir so viel Lärm machen, dann ist der Herr ist sehr demütig. Der lässt sich nicht hören. Wir sollten mal in die Stille, das ist schwer für uns alle moderne Leute, für mich auch, für Sie auch. Aber wir sollten uns selbst mal ein bisschen zwingen, um in diese Stille hineinzutreten und nicht nur die Stille Gottes, auch die Stille meiner Person. Und deshalb fördern wir auch, um ein bisschen Zeit zu nehmen. Denn unser Kopf ist kein Telefon. Man sagt nicht on, off. Wenn wir hineintreten in die Anbetungskapelle, dann ist unser Kopf noch beschäftigt mit allem, was wir schon getan haben oder was wir noch machen sollen. Also es braucht ein bisschen Zeit, um in die Ruhe und in die Stille hineinzukommen. Aber die Erfahrung zeigt, meine Erfahrung, aber die Erfahrung aller Leuten, die sich engagieren für diese Anbetung, dass allmählich der Herr wirklich spricht in meinem Herzen. Und dass ich, wenn ich wirklich die Großheit Gottes sehe, preise und anbete, dass es dem Herrn Freude macht. Das spürt man. Wir sind nicht zuerst da für uns selbst. Wir sind zuerst da für Gott. Der ist wirklich da. Und wie es das Buch der Offenbarung sagt, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt der Lobpreis. Er ist es wert. Deshalb sind wir da. Jesus hat es auch selbst gesagt, in einer Offenbarung, der sehr, 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 sehr bekannt ist, an Maria Margareta, wo er sein heiliges Herz offenbart hat. Mich dürstet, hat er geschrien. Jesus, mich dürstet immer noch, um von den Menschen im allerheiligsten Sakrament angebeten zu werden. Das hat er wörtlich so gesagt. Also das ist unsere Mission. Und das ist nicht immer leicht, aber es gibt auch manchmal Zeiten, dass es ein bisschen trocken ist im Herzen. Das ist die Realität.
Eigentlich ist unser Herz ja auch gemacht für die Anbetung. Unser Herz will ja anbeten. Die Frage ist, was angebetet wird im eigenen Leben. Von daher eine Frage an Sie. Gibt es einen Weg, die Herzen der Menschen stärker hin zur Anbetung zu führen? Gibt es da einen schrittweisen Weg, den Sie weisen könnten?
Nicht einen, es gibt viele. Es gibt viele Wege. Aber die erste Voraussetzung ist, dass der Mensch, derjenige, dass der es wagt, um sein Herz zu öffnen. Das soll man auch schon lernen. Das ist etwas. Stille hilft dabei. Eine gewisse Armut. Ich werde gleich mal eine Katechese über die Armut halten. Armut im geistlichen Sinne heißt, dass ich Mangel erfahre, dass ich also Erfüllung suche, dass ich was suche. Wenn ein Mensch erkennt, dass er etwas sucht, dann ist der wichtigste Weg ist, um mal Anbetung zu organisieren, ein bisschen geführte Anbetung, das machen wir öfters, wo wir wirklich betend sprechen mit Jesus, der wirklich anwesend ist im Allerheiligsten Sakrament. Das macht es so konkret, furchtbar konkret, könnte man sagen, dass das hilft. Wenn neue Anbeter sich engagieren wollen, dann begleiten wir sie ein bisschen. Denn sie haben ein bisschen Angst, was soll ich machen? Und das ist eine sehr normale Frage. Wir sind alle Macher, zwischen Anführungszeichen. Was soll ich machen? Nichts. Das ist eine schwere Antwort. Sie sollen nichts machen. Also wir begleiten die Leute ein bisschen, denn sie haben ein bisschen Angst. Und was mache ich? Die Erfahrung lehrt uns, dass diejenigen, die anfangen mit Anbetung, viel Gnaden bekommen. Der Herr ist wirklich, das trifft ihn im Herzen und er gibt viel. Nachher beprüft er uns auch ein bisschen. Also jetzt habe ich dir etwas gegeben. Zeige mal. Meine Gnaden, wie er sagt an Paulus, wenn Paulus sagt, der heilige Paulus sagt, entferne mal diese Zorn in meinem Fleisch. Und da sagt Jesus, nein, meine Gnade reicht.
Und diese Gnade führt ja auch weltweit seit Jahrhunderten dazu, dass es immer wieder eucharistische Wunder gibt. Was wollen uns diese besonderen Zeichen der Liebe Gottes sagen?
Zuerst mal musst du mir sagen, danke. Danke, Herr, dass du uns diese Wunder gegeben hast. Zweitens würde ich sagen, die Wunder geben uns nicht mehr, als was Jesus uns nicht schon gegeben hat. Jesus braucht nicht die Wunder, um sich bekannt zu machen. Er hat sich bekannt gemacht. Er hat alles gesagt. Sein Wort ist das letzte Wort. Die Eucharistie ist das letzte Wort. Meine Realpräsenz mitten unter uns. Aber Jesus, Gott, der kennt uns. Und wir sind arme Leute. Und wir brauchen Zeichen. Wir brauchen Vorbilder, kann man sagen, glaube ich. Ja. Wir brauchen Beweise. Ja. Wir brauchen Physisches. Wir brauchen etwas zu sehen, zu fühlen, zu prüfen. Wir haben Sinne. Das ist unsere Art und Weise, um zu Kenntnis und auch zu Glauben zu kommen. Ja. Jesus, natürlich, der kennt uns. Und er hat uns durch diese eucharistische Wundern viele, sehr viele Beweise gegeben von dieser Realpräsenz. Es gibt einen jungen Mann, es hat einen jungen Mann gegeben, Carlo Acutis, der ist im Alter der 16 Jahren oder 17 Jahren gestorben an Leukämie, glaube ich. Der ist ganz, das ist nicht so lange her, dass er selig gesprochen ist. Und der hat ein Studium gemacht und ein Projekt gemacht, um alle eucharistischen Wunder in der Welt zu sammeln. Und da gibt es sehr schöne Webseite, die er gemacht hat. Und all diese Wunder zeigen uns, geben uns Beweise dieser Realpräsenz Christi. Also es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk Gottes, um uns zu stärken in einen Glauben, von dem Gott weiß, dass es für uns manchmal schwierig ist.
Was schenkt denn das Gebet überhaupt als Atem der Seele dem inneren Menschen?
Schön gesagt, schöne Frage, Atem der Seele. Das ist Atmen in der Präsenz Christi. Also beten überhaupt, nicht nur eucharistische Anbetung, aber beten überhaupt ist sich in die Präsenz des Gottes hineinstellen. Die Präsenz Gottes ist in der Eucharistie sehr konkret. Sehr konkret, Papst Johann Paul II. Hat gesagt, und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den eucharistischen Antlitz Jesu. Also das ist eine Angesicht zu Angesicht. Das hilft uns sehr, um uns in diese Präsenz Gottes hineinzugeben. Wenn es etwas Konkretes gibt, eben nicht etwas, wenn es eine konkrete Person gibt, der mich ansieht und die ich ansehe, dann gibt es Kontakt, Kommunikation. Gebet ist Bild für diese engen Bund, die Gott mit uns haben will, die Bund der Ehe, könnte man sagen.
Ich kenne Menschen, denen hat Gott auch diese Sehnsucht nach eucharistischer Anbetung in das Herz gelegt. Was würden Sie den Menschen in Pfarreien und Gemeinden raten, die diese Sehnsucht in sich tragen? Was sollten sie tun?
Ja, zuerst mal sollten sie den Herrn danken. Das ist eine große Gnadengabe. Oft nicht gut zu verstehen. Ich weiß selbst nicht, warum ich diese Sehnsucht immer gespürt habe in meiner Seele. Also es ist zuerst mal eine Gabe, man soll danken, ne? Danke. Natürlich will man das auch konkretisieren. Es gibt natürlich die Wunder des Internets, wo man suchen kann nach Kapellen oder Kirchen von Anbetung. Es verbreitet sich immer mehr allmählich, auch im Westen Europas. Aber natürlich das Beste, was man tun könnte, ist zu dem Pfarrer, dass der Pfarrei gehen und sagen, mein lieber Pfarrer, ich möchte, dass wir in unserer Pfarrei eine Kette von dauernder eucharistischer Anbetung hätten. Und dann wird der Pfarrer vielleicht sagen, ja, natürlich machen wir. Wenn er das sagt, dann wird er uns einladen und dann werden wir ihm helfen. Wir sagen, Gott ist immer da. Er verlangt unsere Antwort. Er verlangt unsere Antwort. Deshalb dauernde Anbetung. Er ist auch dauernd da. Also, ja, geh nach ihrem Pfarrer hinzu und sag ihm, erzähl ihm ihr Verlangen. Es hat in unserer Erfahrung, wir haben in Frankreich etwa 150 Pfarreien schon missioniert, hat es manche Pfarreien gegeben, in denen der Pfarrer zuerst mal nicht so enthusiast war, aber allmählich sich hingegeben hat. Und nach 3-4 Jahren von Gebet hat es eine Mission gegeben unsererseits mit völligem Einverstanden des Pfarrers. Und da gibt es jetzt auch Ketten von Anbetung.
Das ist genau meine nächste Frage. Welche geistigen Früchte sehen Sie denn aufgrund Ihrer Reisen, Ihres Besuchs in Pfarreien dort, wo angebetet wird?
Ja. Wieder zwei Antworten. Das erste Antwort ist natürlich, wir beten zuerst an für Gott, nicht für die Früchte. Aber es gibt sehr viele Früchte. Das sind zwei Antworten, das verstehen Sie. Denn beten ist oft fragen und man darf auch fragen. Wie Jesus sagt, fragt und ihr wird bekommen. Oder das ist das, wir verstehen das. Aber zuerst kommen wir dort für ihn. Die Frucht, es gibt sehr viele Früchte auf der Ebene der Pfarrei, auf der Ebene der Gemeinschaft, auch im personalen Bereich natürlich. Das Wichtigste ist immer, dass die Pfarrei wächst, dass es junge Leute gibt, dass es Familien gibt, allmählich, dass die Sehnsucht der Pfarrei nach Heiligkeit enorm wächst, dass immer noch die Bruder- und Schwesterschaft, die auch sehr wichtig ist, die horizontale Dimension bleibt sehr wichtig, aber die vertikale Dimension, um wieder wirklich unser christliches Leben in das Leucht Christi hineinzustellen und wirklich verlangend, mit einem großen Verlangen, um einmal in den Himmel einzugelangen, das verstärkt sich sehr, sehr, sehr. Und das gibt einen missionärischen Eifer. Das sieht man überall. Das sieht man überall. Wunderschön. Wunderschön. Ja.
Pater Dietrich, was wünschen Sie sich persönlich für Ihren Dienst und auch für die Kirche, in der Sie unterwegs sind?
Ich wünsche mich nicht so viel für mich persönlich. Es ist sehr, sehr, sehr ein sehr großes Geschenk gewesen, dass ich diese Gemeinschaft gefunden habe und hierin jetzt gewurzelt auch in Frankreich. Was ich wünsche, ist, dass der Herr immer mehr wirklich anerkannt wird als derjenige, der wirklich anwesend ist. Das ist das Einzigartige des christlichen Glaubens. Die Liebe Gottes ist nicht etwas Abstraktes. Die Liebe Gottes ist wirklich da. Und ich bin sicher davon, wenn wir alle das zusammen mit Ihrer Arbeit, mit meiner Arbeit, zusammen das wieder im Zentrum der Andacht stellen, dass es eine Renaissance geben wird der Kirche. Davon bin ich überzeugt. Man soll überhaupt keine Angst haben für die Zukunft der Kirche. Jesus rettet die Kirche. Das hat er schon 2000 Jahre gemacht.
Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir müssen nicht 100.000 Personen gleichzeitig sein, die damit beginnen. Der Einzelne reicht, oder?
Ja, das ist wirklich, was Sie da sagen, ist sehr schön. Das ist unser Auftrag. Und auch, das ist ein Liebesauftrag auch. Ja.
Ja, dann würde ich einladen, dass wir diesen Liebesauftrag weiterhin mittragen im Gebet, dass wir uns vom Herrn beschenken lassen und dass wir ihm auch weiterhin die Ehre zukommen lassen, die ihm gebührt, weil er lebendig unter uns gegenwärtig ist. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview.
Herzlichen Dank, Rudiger, für diese schöne Chance, die Sie mir gegeben haben.